Demokratie ist ein ständiger Prozess, eine Dauerbaustelle. Und Demokratie ist immer gefährdet, immer prekär. Schon deshalb war und ist die Geschichte des ersten demokratischen Experiments der Deutschen nicht nur von antiquarischem Interesse und wird es nie sein. Das schreibt der Historiker Professor Christoph Nonn in seinem neuen Buch Köln in der Weimarer Republik 1918 bis 1933. Professor Nonn ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben einige Jahre an dieser umfangreichen Historie der Stadt Köln in der Weimarer Republik gearbeitet. Zugleich hat sich die aktuelle politische Situation nicht nur in Deutschland durch die radikalen Parteien zunehmend aufgeladen. Wie ist es Ihnen da bei der Arbeit an diesem Buch ergangen? Haben Sie sich manchmal heute wie in der Weimarer Republik gefühlt?
Ja, manchmal schon. Es ist ein bisschen gruselig, weil das 2020, als ich mit der Arbeit an dem Buch angefangen habe, so dann auch noch nicht abzusehen war. Also manches war schon ähnlich, aber vieles ist dann wesentlich ähnlicher geworden. Gerade so in den letzten Wochen, als eine Koalition auseinandergebrochen ist, die vielleicht nicht hätte auseinanderbrechen müssen. Da fühlt man sich dann schon so ein bisschen an 1930 erinnert. Das war sozusagen der Anfang vom Ende der Weimarer Republik, wo das ganz ähnlich gewesen ist.
Natürlich fragen Sie in Ihrem Buch auch, woran die Weimarer Republik gescheitert ist. Und Sie schreiben, der Grund sei gar nicht die Übermacht ihrer Gegner gewesen, obwohl die mit der Weltwirtschaftskrise rasant zunahm. Woran ist denn Ihrer Ansicht nach die Weimarer Republik gescheitert?
Also die ist natürlich auch an ihren Gegnern gescheitert. Dafür braucht es natürlich Gegner, ja, damit ein Staat überhaupt scheitert. Aber der springende Punkt ist eigentlich die große Masse der indifferenten Staatsbürger, ja, die sozusagen ihre staatsbürgerliche Verpflichtung vielleicht ein bisschen falsch verstanden haben, weil sie eben geglaubt haben, sie wählen Parteien, wie man im Ladengeschäft irgendwas kauft. Ja, und das muss dann den Ansprüchen entsprechen, sonst gibt man es zurück. Man hat ja Garantie darauf und dann nimmt man was anderes. Dann wählt eine andere Partei dann eben. Und das Problem ist, dass man eben nicht alle Parteien umtauschen kann. Die undemokratischen Parteien kann man nicht umtauschen und dann haben die Staatsbürger leider die undemokratischen Parteien genommen.
Ist das vielleicht heute auch eine Gefahr, dass sehr viele Menschen die Politik nicht als eine Verantwortung, sondern als eine Ware sehen, die man eher konsumiert?
Ich denke, das ist definitiv so, ja. Das ist so und das Problem ist auch, dass viele Politiker auch von demokratischen Parteien sich darauf einlassen und dann halt auch ihre staatspolitische Verantwortung vielleicht nicht ernst nehmen, die ja auch darin besteht, dass man als Politiker eben Kompromisse machen muss. Man muss sozusagen konstruktiv arbeiten. Das heißt, man muss auch Abstriche machen von dem eigenen Programm. Und das ist eben das, was viele Bürger dann nicht verstehen. Die erwarten sozusagen, dass hundertprozentig ein Parteiprogramm eingelöst wird. Das ist aber in der Regel gar nicht möglich.
So eine Stellschraube der Demokratie, die durchaus gefährlich werden kann, nicht? Diese ja. Versprechen, die man in Wahlkämpfen macht ja. Und dieses kurzfristige und nicht langfristige Denken. Wie machen Sie denn diese Einstellung der politisch Indifferenten in Ihrem Buch fest, also in Ihrer Analyse?
Das kann man in den Quellen halt sehen. Ja. Also man sieht's, das sind häufig Quellen, die so Autobiografien sind und dergleichen, wo man dann sagt, die Weimarer Republik, wo die Leute im Nachhinein sagen, die Weimarer Republik ist gescheitert an den Parteiführern, die haben das und das getan und so weiter, haben ihre Verantwortung nicht wahrgenommen. Und dann guckt man sich an sozusagen, wie diese Leute, die diese Autobiografien schreiben, was die selber politisch gemacht haben, wie die selber politisch aktiv gewesen sind. Entweder waren sie es gar nicht oder sie haben es mal versucht und dann war es sehr anstrengend und dann haben sie sozusagen gesagt, oh, das war ein sehr dickes Brett, das lasse ich lieber mal bleiben. Ja, das bohre ich dann lieber nicht. Das heißt, sie werden also eigentlich ihren eigenen Ansprüchen werden sie nicht gerecht. Ja? Und das sieht man halt sehr häufig und man sieht dann bei den zeitgenössischen Quellen, das kann man über die Parteien erschließen, weil die in Köln auch in den frühen 30er Jahren dann sagen, wir würden ja gerne, das Zentrum würde ja gerne mit der SPD koalieren und umgekehrt, aber wir haben so viel Druck von unten, ja, aus unserer Parteimitgliedschaft, von unseren Wählern her und denen müssen wir irgendwie gerecht werden. Das heißt, die Parteien stehen sozusagen unter dem Druck von den Bürgern, die eben sozusagen ihre Position als Staatsbürger nicht so richtig verstehen.
Muss man da, wenn man da Parallelen zieht, auch Angst um unsere Demokratie
haben? Ja, die muss man natürlich haben, ja, ganz, ganz sicher. Ich hoffe, dass es etwas besser ausgehen wird als in der Weimarer Republik. Aber sicher sein kann man da, wie Sie ganz am Anfang schon sagten, halt nie sein. Sozusagen jede Demokratie ist immer gefährdet, ist eine Dauerbaustelle und wenn das staatsbürgerliche Verständnis nicht da ist, dann ist sie extrem gefährdet.
Ein umfangreiches Kapitel in Ihrem Buch widmen Sie der Religiosität in Köln, die Kirchen und die neue Zeit, so nennen Sie das Kapitel. In der Weimarer Republik nahm die Zahl der Konfessionslosen rasch zu, schreiben Sie. Kann man hier von einem Prozess der Säkularisierung der Stadt sprechen?
Ja, das kann man natürlich, wobei Säkularisierung halt ein sehr großes Wort ist und das ist ein Prozess, der sehr, sehr lange dauert. Also die Weimarer Republik war ja gerade mal 14 Jahre lang, dann war sie schon wieder vorbei. Die war so Teil einer Säkularisierungsphase, die hat so ungefähr von der Jahrhundertwende 1900 bis nach dem Zweiten Weltkrieg etwa gedauert. Und dann gab es sozusagen teilweise Rechristianisierung und dann gab es wieder eine zweite Säkularisierungsphase. Ja. Das ist schon eine Säkularisierungswelle, wobei die noch relativ harmlos war im Vergleich zu dem, was wir dann seit den späten 1960er Jahren erlebt haben.
Aber da fing vieles schon an, auch die Bedeutung der kirchlichen Rituale nahm ab. Ihre Beschreibung der Religiosität in Ihrem Buch über Köln in der Weimarer Republik klingen da auch ja zum Teil sehr aktuell. Das hat sich ja heute bis heute weitergezogen. Das trifft ja heute auf die Kirchen auch noch zu.
Ja, auf alle Fälle. Wobei das natürlich, sozusagen Sie sagen, da die Zahl der Kirchenaustritte, die hat zugenommen, das ist vollkommen richtig, aber die hielt sich noch sehr, sehr in Grenzen. Also es waren ja über 95% der Leute waren ja Angehörige irgendeiner Religionsgemeinschaft bis 1933 und darüber hinaus. Und was die Zeitgenossen am meisten damals verunsichert hat, war die Zahl der Mischehen. Also dass diese Milieus sich auflösten, dass das katholische Milieu sich aufzulösen begann, dass Katholiken anfingen, Protestanten zu heiraten, Juden zu heiraten und so weiter. Das war, da schrillten alle Alarmglocken und da hat man dann tatsächlich Vereine gegründet, damit sozusagen die jungen Leute dann Katholiken aus ihrem Umfeld kennenlernen konnten, die sie heiraten konnten, damit das verhindert wurde.
Woran hat das gelegen?
Dass sich das auflöste, meinen Sie, oder die Panik darüber,
die dann bestand. Ja, dass es immer mehr Mischehen gab, in Anführungsstrichen Säkularisierungsprozesse.
Ja, das hat wohl in der Tat daran gelegen, dass die Leute, dass die Milieus sich begannen aufzulösen. Ja? Und die Definitionsmacht sozusagen von Milieueliten, also in diesem Fall von Klerus, vom Erzbischof, dass die schlicht und ergreifend abgenommen hat und dass speziell Frauen eigentlich immer weniger akzeptiert haben, dass sozusagen diese religiösen Eliten ihnen zu sagen, wie sie ihr Leben leben sollen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, das katholische Kirchenvolk teilte sich mehr und mehr in zwei Gruppen. Mhm. Eine Minderheit von eifrigen Kirchgängern, die oft sogar mehrfach in der Woche die Messe besuchten, und eine wachsende Mehrheit derjenigen, die bei den Gottesdiensten durch Abwesenheit glänzten. Inwieweit wirkte sich diese Einstellung denn auch politisch aus?
Die wirkte sich politisch verzögert aus. Also die Zahl der Kirchgänger nimmt schneller ab als die Zahl derjenigen, die dann Zentrum gewählt haben, was ja die katholische Partei gewesen ist. Aber das hat man dann schon gemerkt, dass das Zentrum war die stärkste Partei in Köln in den 1920er Jahren. Die haben schrittweise an Anhängern verloren. Und das heißt, dass so religiös begründete Parteien sich dann auf Dauer auch nicht haben halten können. Das Zentrum ist ja nach 1945 nochmal neu gegründet worden, war dann aber nicht erfolgreich im Gegensatz zur CDU, die halt überkonfessionell war. Die hat sozusagen die Zeichen der Zeit erkannt.
Adenauer hat damals die Zeit in Köln sehr geprägt. Der war Katholik. Hat man das auch seiner Politik angemerkt?
Das hat man seiner Politik angemerkt, zum Beispiel beim Thema Karneval. Also der hat den Erzbischof Kardinal Schulte dabei unterstützt, den Karneval zu verhindern. Der war ja verboten im Ersten Weltkrieg und dann haben die Briten dieses Verbot aufrechterhalten, weil die meinten, diese komischen Leute in Uniform, das seien vielleicht paramilitärische Einheiten, die sozusagen ihre Herrschaft herausfordern wollten. Und als sie gemerkt haben, das ist gar nicht so, die sind verhältnismäßig harmlos, war es die Kirche und war es Adenauer, der mit der Kirche eng verbandelt war, Katholik und Zentrumsmitglied, die dann versucht haben, den Karneval zu verhindern. Ja.
Mhm. Das war Erzbischof Karl Josef Schulte, der sehr gegen den Karneval gewettert hat. Da kann man ruhig mal zitieren. Im Kirchlichen Anzeiger wurde der Karneval als Psychose und als ein Bolschewismus der Straße beschimpft. Warum? Was hat die Kirche denn so gegen den Karneval aufgebracht?
Naja, der Karneval hat zwar religiöse Wurzeln natürlich in der Fastenzeit, aber von denen hat er sich ja sehr, sehr weit entfernt wieder. Ja? Und das war offenbar den Schwarzfrecken, also den Klerikalen, war das ein Dorn im Auge. Und es war eben auch bürgerlichen Existenzen wie Adenauer ein Dorn im Auge, weil nicht jeder Karneval, aber manche Arten von Karneval, da gibt es ja ganz verschiedene, die waren halt ziemlich wild. Ja? Und das sozusagen entsprach einfach nicht den Vorstellungen von Zivilisiertheit, die also Kirchenmänner oder dann gut bürgerliche Katholiken wie Adenauer offensichtlich hatten.
Ist das auch ein Zeichen des schwindenden Einflusses der katholischen Kirche, dass sie sich damit nicht durchsetzen konnte?
Ja, definitiv. Das ist definitiv so, ja.
Also der Karneval hat natürlich...
Ja, der Karneval hat sich dann ja durchgesetzt. Und das ist der springende Punkt ist auch sozusagen, dass die Antikarnevalisten, die haben dann unter anderem übrigens nicht nur Katholiken wie Adenauer, sondern auch sozusagen protestantische Spaßbremsen wie den sozialdemokratischen Polizeipräsidenten von Köln dafür gewonnen, keinen Karneval zu verbieten. Das war überhaupt nicht durchsetzbar. Die hatten dann so Sperrstunde, die Kneipen mussten also in den tollen Tagen 3 Uhr nachmittags zumachen. Die haben sich aber einfach nicht dran gehalten.
Was haben die Kirchen denn gemacht, um gegen diesen Schwund, gegen die vielen Mischehen vorzugehen. Gab es da irgendwas, was die Kirchen getan haben, um diese Entwicklung
aufzunehmen? Ja, wie gesagt, es gab solche Vereine, die man gründete zur Eheanbahnung von jungen Leuten, die aber offenbar nicht besonders erfolgreich gewesen sind. Man hat auch zum Beispiel versucht, um die sinkenden Zahlen der Kirchenbesucher aufzuhalten, hat man angefangen, Heizungen in Kirchen einzubauen. Die gab es in den 20er Jahren größtenteils noch nicht. Das heißt, die Kirchen wurden jetzt beheizt, hat aber auch nicht wirklich funktioniert. Also hat diesen Schwund nicht wirklich aufhalten können.
Köln in der Weimarer Republik, gibt es denn etwas spezifisch Kölsches in der Weimarer Republik? Etwas, das Köln jetzt, sag ich mal, von München, Berlin oder Hamburg unterscheidet?
Also was zumindest von Berlin oder Hamburg Köln unterscheidet, ist natürlich, dass Köln eine katholische Stadt ist. Und das hat die Stadt genau wie München dann auch auf eine bestimmte Art und Weise geprägt und hat eben auch dazu geführt, dass zusammen mit der Identität als Industriestadt dazu geführt, dass die Nationalsozialisten relativ lange Zeit hier nicht so erfolgreich gewesen sind wie im Reichsdurchschnitt, während die Kommunisten dagegen wesentlich erfolgreicher waren, eben weil es eine Industriestadt gewesen ist.
Und irgendwann hat man aber auch Hakenkreuzfahnen am Dom
gesehen. Das hat man auch getan und 1933 haben die Kölner sich auch relativ problemlos sozusagen in die neue Zeit dann hineingefunden. Die haben sich also mit den Nationalsozialisten durchaus arrangiert.
Ihr Buch kann man auch als ein Appell an uns alle lesen, an uns Verantwortung zu übernehmen und Politik nicht als konsumierbare Ware anzusehen. Also etwas dafür zu tun, dass unsere Demokratie stabil bleibt?
Ja, das ist auf alle Fälle so, denn wenn wir das nicht tun, wenn wir sozusagen Politik behandeln wie ein Ladengeschäft, ja, dann verkennen wir das, was Politik ist, weil Politik eben nicht nur die hundertprozentige Erfüllung der Kaufversprechung und der Versprechung der Werbung ist, sondern Politik halt letzten Endes immer etwas ist, was Kompromisse vor allem erfordert. Und zumindest das müssten wir verstehen als Staatsbürger.
Vielen Dank, Professor Christoph Nonn. Seine Geschichte Kölns in der Weimarer Republik ist auch ein Lehrstück für heute. Das umfangreiche Buch ist viel mehr als eine trockene wissenschaftliche Arbeit. Es ist sehr spannend zu lesen, nicht nur für Kölner, weil es die Weimarer Zeit sehr anschaulich vergegenwärtigt. Professor Nonn erzählt von einem demokratischen Experiment, das gescheitert ist. Köln in der Weimarer Republik 1918 bis 1933, so heißt das Buch. Es hat 495 Seiten und enthält, das muss man auch unbedingt noch sagen, viele bisher unveröffentlichte Fotografien aus der Zeit und zwei historische Stadtpläne, sehr interessant anzugucken aus der Zeit. Das Buch ist im Greven Verlag in der Reihe Geschichte der Stadt Köln erschienen, kostet 60 €. Vielen Dank.
Gerne.